Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcast.
Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zur Infosendung vom Donnerstag, den 13. Juni. Heute mit den folgenden Themen.
Diese Demonstration ist für die Freiheit der Forschung, für die Freiheit der Wissenschaften, für die freie akademische Tätigkeit.
Nun soll auch noch die letzte Bastion fallen, nachdem der ungarische Ministerpräsident Viktor Orban die Soros University aus dem Lande jagte, will er nun auch die Akademie der Wissenschaften an die kurze Leine nehmen. Dann?
Also der Preis dieser Verhandlung unter der eigentlich massiven Androhung dieser Strafzölle ist die Militarisierung der Südgrenze.
Wegen Trumps Abschottungspolitik muss Mexikos Nationalpolizei nun gegen MigrantInnen kämpfen, statt gegen das organisierte Verbrechen. Und?
Die Frage ist, ob ich mit den Ellbogen ausschlage oder ob ich die langsam ein bisschen breiter mache.
In den Chefetagen braucht es Ellbogen, insbesondere auch in der Chefetage des Schweizer Fußballclubs. Im letzten Teil unserer Serie zum Frauenstreik kommt heute Ruth Ospelt zu Wort, die Präsidentin des FC Vaduz. Am Mikrofon durch die Sendung begleitet Gisela Feutz.
Rabe Info.
Zuerst aber kommen wir zu den aktuellen Meldungen des Tages. Wilma Rall hat recherchiert für uns.
Beim Kauf neuer Kampfjets in der Schweiz ist der schwedische Gripen aus dem Rennen. Wie verschiedene Medien berichten, ist der Gripen E nicht mehr Teil der laufenden Evaluation der Schweizer Rüstungsbehörde Armaswiss. Dies, weil die Entwicklung der Gripen noch nicht genügend fortgeschritten sei. Als möglicher Ersatz für die veralteten FH-18-Flieger sind vier weitere Hersteller im Rennen. Ende Juni nehmen diese in Bayern an Flugtests teil. Der schweizerische Konsumentenschutz warnt eindringlich vor den neuen Geschäftsbedingungen des Swisscom. In einer Mitteilung kritisiert er nicht nur die gut versteckten Gebührenerhöhungen, sondern auch, dass sich die Swisscom damit eine Blankovollmacht ausstelle, um KundInnendaten möglichst ungehindert zu nutzen und weiterzugeben. Darin enthalten ist auch die Datenweitergabe an Werbevermarktende. Auch wenn dies anonymisiert geschehen solle, sei klar, dass Rückschlüsse auf die betreffende Person problemlos möglich seien, so der Konsumentenschutz. Die neuen Geschäftsbedingungen der Swisscom gelten ab 1. Oktober. Die Berner Stadtregierung will sich stark machen für die Erhaltung der direkten TGV-Verbindung von Bern nach Paris. Das schreibt sie auf eine entsprechende Anfrage im Stadtrat. Die Schweizer und französischen Bahnunternehmen hatten entschieden, die direkte Verbindung per Ende Jahr einzustellen. Laut Stadt Bern hat sich nun aber bereits eine Arbeitsgruppe gegründet, die nach Möglichkeiten sucht, die Verbindung wieder einzuführen. Die Geschichte um das Fabrikul in der Berner Länggasse ist um ein Kapitel reicher. Unbekannte haben sich gestern einen Scherz erlaubt und ein gefälschtes Kommuniqué verschickt. Im Namen der Architekten, Hebeisen und Vater, die die alte Schreinerei übernommen haben, teilten sie mit, dass sie sich aus dem Umbauprojekt zurückziehen. Mehrere Medien stiegen darauf ein, auch weil der zuständige Berner Regierungsrat Christoph Neuhaus Stellung bezog. Erst nach seiner Nachfrage bei den Architekten wurde Neuhaus klar, dass das Kommuniqué ein Schwindel war. Das Fabrikul wurde vor wenigen Wochen polizeilich geräumt. Das Kollektiv wehrt sich weiterhin gegen das Umbauprojekt. Damit noch zum Wetter. Morgen Freitag bleibt es trotz Wolkenfeldern vorwiegend sonnig und warm bei maximal 23 Grad. Und auch der Samstag ist relativ sonnig mit am Abend lokalen Schauern und Gewittern.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Bildung nur im Sinne der Regierung. Ministerpräsident Viktor Orban will die Ungarische Akademie der Wissenschaften komplett neu organisieren. Das Parlament diskutiert derzeit einen entsprechenden Gesetzesentwurf. Um den Druck zu erhöhen und die Umwandlung in eine Stiftung voranzutreiben, hält die Regierung bereits jetzt einen Großteil der Subventionsbeiträge zurück. KritikerInnen befürchten, dass die Freiheit der Forschung und Bildung in Gefahr sei. Zu gross sei der Einfluss der Regierung, würde die Akademie neu einer Stiftung unterstellt. Orbán könnte dann nämlich sämtliche Mitglieder eines übergeordneten Aufsichtsgremiums selber ernennen. Radio Korax in Halle berichtet.
Ja, so klang es in der letzten Woche in Budapest. Das Ganze hatte einen Anlass, denn die Akademie der Wissenschaften soll in Ungarn nach den Plänen von Viktor Orbán umgebaut werden. Umgebaut ist sehr zurückhaltend formuliert. Kritiker und Kritikerinnen sehen darin einmal mehr eine verstärkte Kontrolle der Forschung durch die rechte völkische Politik. Einer der Kritiker ist István Földes, Atomphysiker, und wir waren fort in Budapest und haben mit Földes gesprochen.
Diese Demonstration ist für die Freiheit der Forschung, für die Freiheit der Wissenschaften, für die freie akademische Tätigkeit.
Dies alles im Hinblick auf die EU-Gelder, auf die kommenden EU-Gelder. Um welche EU-Gelder handelt es sich jetzt? Um zusätzliche?
2021. Es wird wahrscheinlich viel europäisches Geld für die Forschung sein. Wie die das bei den Universitäten machen, wir wollen wahrscheinlich Kanzler für diese outsourced Institute einsetzen. Und dann können diese Gelder so benutzen, dass nur die regierungsfreundlichen Werkstätte und Unternehmer werden davon Geld kriegen.
Also eine ganz seltsame Verstaatlichung zum Ziele, dann wieder unter dem eigenen Hof zu privatisieren. Sehe ich das richtig?
Ja, das ist
also das ist richtig. Heute haben sich sehr viele Leute versammelt, sind mehrere tausend Leute. Was erhoffen Sie sich davon, Herr Földes?
Wir können nicht mehr viel hoffen, aber wir müssen das sagen. Was die Prinzipien der Széchenyi, der Gründer der Akademie, war: die Forschung muss unabhängig bleiben von der Politik und Staat.
Sagt István Földes, Atomphysiker, der bei einer Demonstration letzte Woche mit vor Ort war in Budapest, die sich formierte gegen die Zerschlagung der Ungarischen Akademie der Wissenschaften. Die wiederum rückt näher, diese Zerschlagung. Letzte Woche hat der Minister Pajkovic einen Gesetzentwurf eingereicht im ungarischen Parlament, sprich man möchte Forschungsinstitute der Akademie der Wissenschaften, wie es da heißt, auslagern. Wie immer, wenn man sich mit Ungarn in den letzten Jahren beschäftigt, ist es ein deprimierendes, ein düsteres Bild über ein Land, vielleicht aber auch eine ganz gute Situationsschilderung des gegenwärtigen Ungarns, auch des morgigen Ungarns. Wo es, das ist das Resümee unserer Berichterstatterin vor Ort, die immer wieder sagt, dass es der Orbán-Regierung vor allem um Geld, um Macht und Kontrolle geht und das Ganze eben noch vermengt mit völkischer Ideologie. Das, was sie nicht dulden wollen, heißt Autonomie. Das sagt auch Attila Csoldos. Der ist Mitglied des Präsidiums der Ungarischen Akademie der Wissenschaften und Gina Böni hat auch mit Attila Csoldos gesprochen.
Mi történik itt Magyarországon az akadémiával?
Was geschieht hier in Ungarn mit der Akademie der Wissenschaft, der akademischen Freiheit? Was werden die nächsten Schritte sein?
Mik lesznek a következő lépések?
A következő lépésekről nem tudok nyilatkozni, arról kizárólag a kormányzat.
Über die nächsten konkreten Schritte kann ich mich gar nicht äußern. Das könnte nur die Regierung tun oder ihre Sprecher. Die Ungarische Akademie der Wissenschaften hatte ihre jährliche Vollversammlung. Das war im Mai. Da die Zustände fast schon ein Jahr andauern, war die Versammlung verständlicherweise sehr voll, fast schon überfüllt, um all die Fragen in diesem Zusammenhang zu besprechen. Die Akademie verhandelte, in dem Fall mit dem Informations- und Technologieminister. Und zwar bis zu dem Punkt, wo sie noch ohne Selbstaufgabe und ganz freiwillig der Regierung Vorschläge hätte machen können. Vorschläge zu einer neu ausgerichteten Struktur, die die Vorstellung der Regierung entsprochen hätten und ihre Wünsche erfüllt hätten.
Úgy mondják városi legenda vagy pletyka, hogy azért kell a Tudományos Akadémia és a az oktatási.
Laut Gerüchten in Budapest geht die Regierung gegen die Akademie und ihre Forschungszentren vor, weil es EU-Subventionen für diese Bereiche geben wird. Darauf haben sie auch in ihrer Rede hingewiesen.
Ezt, ha jól emlékszem, a beszédében is megemlítette.
Igen, ám, mert a beszédemben inkább az akadémia, jelenlegi akadémiai vagyonra utaltam.
In meiner Rede habe ich eher an das Vermögen der Akademie gedacht, also an das Geld, was sie besitzt. Tatsächlich gibt es Vermutungen, dass es möglicherweise um dieses Vermögen geht. Ich denke das eher nicht. Gewiss könnte das als Gewinn einkalkuliert sein, jedoch eher so als zusätzlicher Gewinn. Meiner Beurteilung nach geht es um eine viel größere Sache, um eine viel größer angelegte Sache. Denn in Ungarn werden der Reihe nach die autonomen, die selbstverwalteten Institutionen und Körperschaften einfach aufgehoben, abgeschafft. Also jene Institutionen, die selbstständig sind, die fähig sind, die auch frei von Regierungseinfluss sind. Und jene, die gesellschaftliche Relevanz besitzen können. Eine der letzten unter ihnen ist eben die Akademie der Wissenschaften. Ich würde mich liebend gern täuschen. Und ich wünschte es, dass mich jemand vom Gegenteil überzeugen könnte.
Eigentlich geht es darum, zwei Fliegen mit einer Klappe zu schlagen. Das Geld der EU fließt und ist unter Regierungskontrolle.
Ja,
ganz genau, das sehe ich auch so. Und dann kommen noch ideologische Elemente dazu. Vor allem, dass die Gesellschafts- und Geisteswissenschaften nicht dem Geschmack der gegenwärtigen Regierung entsprechen.
Ha megfeszülnek, sem tudnak eltérni, hiszen akkor nem is lennének továbbiakban tudományos intézmények.
Das sagt Attila Csoros, Mitglied des Präsidiums der Ungarischen Akademie der Wissenschaft.
Rabe Info.
Hier geht es gleich um einen Zwist zwischen Mexiko und den USA und dessen Auswirkungen. Dass es auch anders gehen würde, zeigt die Band Calexico, bei der sich, wie es der Name bereits sagt, kalifornische mit mexikanischen Musikern verbrüdert haben. Calexico, Splitter Splitter.
Covering your tracks, working your fingers.
Rabe Info.
Er galt als Hoffnungsträger der Linken. Vor gut einem Jahr wurde Andrés Manuel López Obrador, kurz AMLO, zum neuen Präsidenten Mexikos gewählt. Seit einem halben Jahr ist er nur an der Macht und soeben wurde er zum ersten Mal heftig herausgefordert. Weil Donald Trump mit Strafzöllen gegen Mexiko drohte, musste AMLO so schnell wie möglich handeln. Denn Mexiko ist wirtschaftlich stark von den USA abhängig. Fast 4 von 5 exportierten Gütern gehen in die USA. Der Handelsstreit konnte beigelegt werden, zumindest vorläufig. Die mexikanische Regierung versprach den USA dafür zu sorgen, dass weniger MigrantInnen aus Zentralamerika ins Land kommen. Viele Linke sind enttäuscht, dass AMLO vor Trump eingeknickt ist. Michael Spahr sprach mit dem Hilfswerk-Mitarbeiter und Journalisten Philipp Gerber in Mexiko und wollte wissen, wie sehen Sie die bisherige Bilanz der Regierung von Andrés Manuel López Obrador?
Die Bilanz ist vielleicht gemischt. Also es gibt sicher Fortschritte in vielen Bereichen, es gibt gute Ansätze. Die Kriminalität steigt allerdings weiterhin. Es gibt den Ansatz, die Korruption ganz massiv anzugehen. Das scheint teilweise zu gelingen. Es gibt aber auch umstrittene neue Großprojekte, die jetzt auf Biegen und Brechen durchgewunken werden. Also zum Beispiel diesen berühmten Zug, der Tren Maya, dieser Zug in der Maya-Region und andere Großprojekte, die eher umstritten sind. Ne? Also es gibt so eine gemischte Bilanz, aber letztlich müssen wir mit dieser neuen Administration jetzt arbeiten, die nächsten 6 Jahre, und möglichst das Beste damit zu erreichen versuchen, ne? Als Zivilgesellschaft und als soziale Bewegungen hier in Mexiko.
Sprechen wir kurz über die USA. Trump hat Mexiko mit massiven Zöllen gedroht. Jetzt wurde diese Zölle vorerst abgewendet. Zu welchem Preis denn bleiben die Beziehungen zwischen Mexiko und den USA im Moment noch gut?
Also der Preis dieser Verhandlung unter der eigentlich massiven Androhung dieser Strafzölle ist die Militarisierung der Südgrenze, der Grenze zwischen Guatemala und Mexiko. Die USA hat offensichtlich genug Druck auf Mexiko machen können, dass Mexiko jetzt eigentlich die neue Zivilgarde, also die neue Polizeisicherheitseinheit, die jetzt geschaffen wird zur Bekämpfung der organisierten Kriminalität, dass die jetzt alle in den Süden gehen müssen und nicht die organisierte Kriminalität bekämpfen, sondern Migranten jagen müssen. Ja, also das sind die ersten 6.000 Leute, die da jetzt ausgebildet werden, die aus der Militär, Polizei und aus anderen Einheiten kommen, werden alle in die südlichen Bundesstaaten verlegt, mit dem Zweck, dass innerhalb dieser 45 Tage, bis die Resultate des Abkommens mit den USA evaluiert werden, dass da möglichst diese Resultate erreicht werden.
Mexiko spürt ja schon jetzt die harte Haltung der USA punkto Migration. Es sind sehr viele Menschen aus Zentralamerika in Mexiko selber gestrandet. Mit diesen militärischen Mitteln können Leute vielleicht davon abgehalten werden, in Richtung Norden zu fliehen, also von Guatemala, von Honduras, von El Salvador. Aber die Probleme, die dort herrschen, die werden damit ja nicht gelöst. Was sind denn diese Probleme, die die Leute in die Flucht, in den Norden treiben?
Genau, und das war eigentlich auch die Absicht der Regierung von Andrés Manuel López Obrador, die Ursachen anzugehen und da auch die USA mit einzubinden in die Bekämpfung der Ursachen der Zwangsmigration, also der Migration, die eben nicht freiwillig das Glück auf der Welt sucht, sondern die halt gehen muss, weil es zu Hause nicht mehr auszuhalten ist. Und jetzt geht es leider in diese Richtung der militärischen Bekämpfung der Migration. Zu den Ursachen zählen insbesondere, das hat auch der Außenminister Mexikos, Ebrard, gesagt und bestätigt. Erstens gibt es politische Krisen in diesen Ländern. Also es ist nicht nur eine ökonomisch schwierige Situation, sondern auch eine politische Katastrophe in Honduras Es gibt täglich Demonstrationen, es gibt hunderte von Verhaftungen schon dieses Jahr. Also die Situation ist wirklich ganz, ganz, ganz schwierig in Honduras. Ähnlich sieht es aus in Guatemala, auch Nicaragua war sehr, sehr schwierig letztes Jahr, wie wir wissen. Zu diesen politischen Krisen kommt dann noch hinzu, dass die Leute immer größere ökonomische Probleme haben. Und das hat zu tun damit, dass die Dürre sich ausbreitet in Zentralamerika, dass die letzten Jahre eigentlich die Ernten meistens verdorrt sind und die Leute leben von der Landwirtschaft und haben einfach gemerkt, dass das nicht mehr geht an vielen Orten und machen sich auf den Weg in den Norden, weil ihre Lebensgrundlage nicht mehr vorhanden ist. Also Stichwort Klimawandel. Und dann kommt noch hinzu, dass diese Länder eigentlich vor allem Kaffeeländer sind. Also das Cash Crop, der einzige landwirtschaftliche Ertrag, der in Geld umgesetzt wird, neben der Subsistenzwirtschaft, ist der Kaffee. Und der Kaffeepreis ist in den letzten Monaten um die Hälfte gesunken. Also die Leute haben plötzlich einfach nur noch die Hälfte der Einnahmen aus ihrem Kaffeeanbau und das reicht nicht mehr für die Kosten des Kaffeeanbaus. Also es ist eine Kombination von Ursachen natürlich, es ist immer nicht nur eine Ursache, aber diese Kombination führt dazu, dass immer mehr Leute sich auf den Weg in den Norden machen, um dort ihr Glück zu versuchen.
Diese unhaltbaren Zustände schreien förmlich nach Widerstand. Gibt es denn in Mexiko einen Widerstand gegen diese repressive, von den USA aufgedrückte Migrationspolitik?
Ja, ganz klar. Es gibt viel Diskussion im Moment zu dem Thema und es gibt auch viele Organisationen, die zum Thema Migration arbeiten und die Flüchtlinge begleiten. Insbesondere haben wir in diesen Tagen viel diskutiert zum Thema der zwei Aktivisten, die verhaftet wurden. Genau während den Verhandlungen mit den USA wurden Irineo Mojica und Cristobal Sanchez festgenommen mit dem Vorwurf, sie hätten Menschen geschmuggelt. Diese Verhaftung war natürlich nicht zufällig zu diesem Zeitpunkt. Das ging ganz klar darum, den USA ein Zeichen zu geben, dass sie jetzt da eine härtere Gangart einlegen. Nur waren die Vorwürfe so an den Haaren herbeigezogen. Also die beiden waren ganz klar nicht am Ort zu dem Zeitpunkt, als diese Vorwürfe von den Denunzierenden vor Gericht vorgetragen wurden. Und sie wurden jetzt letzte Nacht in einer langen ersten Verhandlungsrunde vom Haftrichter wieder freigelassen. Also es gibt keine Grundlage für diese Vorwürfe. Das heißt, wir haben hier schon eine Kriminalisierung der Verteidiger der Migranten, wie das auch in vielen anderen Ländern geschieht, die hier so langsam aber sicher zum Thema wird.
Philipp Gerber arbeitet für das Hilfswerk Medico International Schweiz im Südwesten Mexikos und schreibt regelmäßig für das Online-Nachrichtenportal Amerika 21. Eine längere Version des Beitrags sowie weiterführende Links gibt's auf info.rabe.ch.
Rabe Info.
In unserem neunten und letzten Teil zum Frauenstreik kommt heute eine Frau zu Wort, die in der Männerdomäne schlechthin tätig ist, im Fußball. Und dann auch noch in der Chefetage des Fußballs. Ruth Ospelt ist nach Gigi Öri erst die zweite Frau, die als Präsidentin eines Fußballclubs in der höchsten Liga amtet, dem FC Vaduz. Dieser gehört sowohl dem liechtensteinischen als auch dem schweizerischen Fußballverband an. Zwischen 2014 und 2017 spielte der FC Vaduz in der höchsten Schweizer Liga mit, der Super League. In der Saison 2016-17 stieg er ab und spielt seitdem in der Challenge League. Ruth Ospelt hat Aufstieg und Fall des FC Vaduz hautnah miterlebt. Seit mittlerweile 6 Jahren ist die 61-jährige Präsidentin des FC Vaduz. Während in Wirtschaft und Politik sich langsam aber sicher das Bewusstsein breit macht, dass auch Frauen in die Chefetagen gehören, zeigt sich König Fußball bis anhin weitgehend frauenresistent. Warum das so ist? Darüber habe ich mit Ruth Ospelt am Telefon gesprochen.
Was es natürlich braucht, ist extremes Durchhaltevermögen, aber der Einstieg scheint mir nicht eben kleines Problem zu sein. Also ich war dann auch Präsidentin einer Gönnervereinigung und so bin ich dann automatisch irgendwie dann auch in die Situation geraten, in den Vorstand hineingewählt zu werden. Und was ich mir aber sehr gut vorstellen kann, dass Mädchen, die sich schon engagieren in den Vereinen, und die gibt es ja tausendfach, oder junge Frauen, ich denke, da kann man nur einen Tipp geben, den Humor bewahren, irgendwie fünf gerade stehen zu lassen und hartnäckig dran zu bleiben.
Wen auch immer man fragt und welchen Zeitungsartikel man auch liest, die Frau Ospelt, die wird überall als Sympathieträgerin beschrieben. Was machen Sie denn anders als Ihre männlichen Kollegen?
Ich bin die Ruth und ja, und ich bin authentisch, das bin einfach ich. Also ich bin eine Frau, ich bin offen, ich mag Menschen sehr gern. Ich bin emotional, also ich kann mich wirklich an kleinen Sachen, an großen Sachen freuen. Ich zeig's auch. Also ja, meine Kosmetikerin hat immer zu mir gesagt, vielleicht solltest du mehr mit den Händen als mit dem Gesicht sprechen. Aber ja, und ich habe mir auch eine bestimmte Ruhe verschafft. Also auch ja, eine innere Ruhe auch.
Eine der Forderungen des Frauenstreiks ist ja Lohngleichheit von Männern und Frauen in gleichen Berufen. Im Schweizer Fußball gibt es eine krasse Ungleichheit, was die Löhne anbelangt. Also Frauen werden überhaupt nicht entlöhnt. Was sagen denn Sie als Clubpräsidentin dazu? Müssten Fußballspielerinnen gleich bezahlt werden wie die Männer?
Das ist natürlich schwierig, der Frauenfußball, ich meine, er wird gepusht und das ist auch sehr schön, das zu sehen in den letzten Jahren, wie der Frauenfußball je mehr Fuß fasst. Das Ganze hat natürlich mit Unsummen von Geld zu tun. Und die Vermarktung des Männerfußballs mit all seinen Wettbewerben ist natürlich absolut gigantisch. Also im Vergleich zu dem, was im Frauenfußball geschieht. Und da sind Welten dazwischen. Und ich finde es unbedingt notwendig, dass eine Frau, die Profifußball spielt, genauso anständig bezahlt wird wie ein Mann. Ich finde das absolut gerechtfertigt. Weil es denn ganz oben ausschaut, wenn wir denn von dreistelligen Millionensummen sprechen, dann ist das wohl etwas anderes.
Aber das sind ja sowieso also komplett absurde Zahlen.
Genau, ja. Genau. Also eine bessere Verteilung auch in dem Frauensektor fände ich da schon gar nicht schlecht.
Frau Ospelt, als Vereinspräsidentin rufen Sie zwischendurch auch den Trainer Mario Frick an des FC Vaduz und geigen ihm mal ordentlich die Meinung, wie das zum Beispiel Christian Constantin tut mit seinen Trainern.
Nein. Also ich lebe ja in Vaduz. Also sozusagen einen Steinwurf vom Rheinparkstadion entfernt. Also was ich oft mache, wir haben ein wunderschönes renaturiertes Gebiet. Ich gehe raus zur Haustür, 10 Minuten Spaziergang und dann bin ich beim Stadion. Dann mache ich meine Runde und gehe mal beim Training vorbei und frage einfach mal so grundsätzlich, wie es geht. Oder wenn es schlecht läuft, ja. Natürlich frage ich, was passiert da? Aber schlussendlich haben wir einen Sportchef, wir haben eine sportliche Abteilung, die auch verantwortlich ist. Aber ich denke, der Austausch, gerade mit dem Trainer, wir haben ein sehr gutes Verhältnis, wir reden regelmäßig miteinander, auch wenn es gut läuft natürlich, es gibt ja nicht nur Schlechtes. Grundsätzlich, ich bin normalerweise 2 bis 4 Mal in der Woche mache ich da meine Rundgänge und dann spaziere ich vorbei und ja, dann trinken wir einen Espresso oder reden eine halbe Stunde miteinander, klar.
Die Ruth bzw. Ruth Ospelt ist Präsidentin des FC Vaduz und morgen Abend im Kino Rex beim Podium Frauen im Fußball zu Gast, welches im Rahmen des Fußballfilmfestivals Matchcut stattfindet. Alle weiteren Infos gibt's auf unserer Webseite. Die Serie zum Frauenstreik könnt ihr auf www.radiofrauenstreik.ch nachhören. Und von dort und selbstverständlich auch auf Radio Rabe senden wir morgen den ganzen Tag live vom Frauenstreik auf dem Bundesplatz.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Das war die Rabe-Infosendung vom Donnerstag, den 13. Juni. Auf info.rabe.ch gibt es alle Sendungen als Podcast sowie Videos, Bilder und Links zu aktuellen Themen. Beigetragen zu dieser Sendung haben Katrin Hiss, Wilmar All und Michael Spahr. Am Mikrofon verabschiedet sich Gisela Voitz. Habt einen schönen Tag. Habt Sorg. Bye-bye.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcasts.